Willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und habe mich mit Dirk und Zuhörern vom DDD-Verlag über Siebentöter unterhalten, dem neuen Rollenspiel direkt aus dem Hause DDD. Wie immer habe ich dir alle Links zur Episode und zu den nächsten Veranstaltungen in den Shownotes zusammengestellt. Und los geht's. Dann freut es mich, euch begrüßen zu dürfen, und zwar den DDD-Verlag. Bitte korrigiert mich, wenn ich es falsch liege.
Du lagst da schon richtig, wobei wir freie Mitarbeiter für den DDD-Verlag sind.
Okay, wir haben jetzt zum einen dich.
Hallo, ich bin der Soran. Ich bin Autor, freischaffender Autor für den DDD-Verlag. Habe schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen in anderen Verlagen mit diversen Publikationen, seien es Abenteuer, seien es Quellenbücher. Und ja, so habe ich auch den Dirk kennengelernt und auch den Carsten. Und ja, so sind wir in dieses Projekt zusammengekommen. Und ja, jetzt schreibe ich dafür. Mit großer Freude.
Und den eben genannten Dirk haben wir auch in der Runde. Bitte.
Gut, dann sehe ich mal den Ball jetzt bei mir im Spielfeld. Also ich bin der schon mehrfach jetzt hier gerade benannte Dirk. Ich bin ebenfalls auch schon längere Zeit beim DDD-Verlag als freier Mitarbeiter, Lektor, Redakteur, Autor tätig. Was jetzt so mein Rollenspielhintergrund betrifft. Ich werde wahlweise auch von anderen als alter Hase oder auch als Urgestein bezeichnet. Mich hat es mit unserem Hobby, vielleicht wisst ihr das noch, früher 80er Jahre, Fernsehwerbung, da wurde so ein System mit so einer seltsamen Maske in Schwarz mit so einem Gummiband, was, wenn man das abgenommen hat, ganz fürchterlich in den Haaren geziebt hat, beworben. Das habe ich mir dann mal zu Weihnachten gewünscht. Ich glaube, das war 84 oder 83, also wirklich verdammt lange her. Ja, so bin ich mit unserem Hobby in Kontakt gekommen. Und Ende meiner Oberstufenzeit gab es Projekttage so zu Ende eines Schulhalbjahres, wenn keiner, weder der Lehrkörper noch die Schülerinnen und Schüler Lust haben, noch was zu machen, gibt es so Projekttage. Und da war auch Rollenspiel als Projekttag. Und der Inhalt dieser Projekttage war das System Midgard. Und so bin ich dann zu einem System gestoßen, für das ich dann später, Ende der 90er Jahre, bis halt in die Endphase des Verlags für F&SF-Spiele oder auch Midgard Press von Elsa und Jürgen Franke gestoßen bin. Und da war ich über zwei Jahrzehnte als Stammautor, Lektor und Autor vor allem tätig. Für den DD-Verlag arbeite ich auch seit rund 10 Jahren in ähnlicher Funktion wie ja viele, die im Rollenspielbereich was machen, ist man bei mehreren Verlagen unterwegs. Es gab dann auch noch ein paar Zeitschriften, für die ich mal was geschrieben habe. Aber ich rede eh schon so viel. Also das ist so mein Rollenspiel-Hintergrund.
Jetzt habe ich eine kurze Frage, und zwar, also grundsätzlich, dein Brotjob ist dann auch Journalist, oder?
Ich mache zum Teil freiberuflich das, was ich schon genannt habe, aber auch Webinare und in der Erwachsenenbildung teilweise auch Präsenzunterricht. Davor habe ich gut anderthalb Jahrzehnte auch als Lehrer an einem Gymnasium und einer Berufsschule gearbeitet.
Also dein erstes System war DSA, auch meines und auch genau diese Version. Nur kannte ich die Fernsehwerbung erst Jahre später durch YouTube-Videos. Aber ich hatte einen Bekannten, der die Box hatte mit der Brille. Ja, war sehr spannend.
Was hat es mit dieser Brille auf sich? Diese Werbung ist mir entgangen.
Also die Werbung per se ist ja eigentlich für sich genommen ein, wie sagt man da, ein Kind seiner Zeit. Man hatte aktiv Fernsehwerbung betrieben für das schwarze Auge. Und wie macht man das, damit man alle Altersstufen reinbekommt? Man nimmt Personen mittleren Alters definitiv aus einem Großunternehmen in Deutschland, also jeder mit Sakko, beziehungsweise eine Dame, glaube ich, war auch dabei, also sprich alle im Bürokostüm so gesehen. Und einer davon hatte diese Maske auf. Und diese Maske ist im Prinzip diese, sah ein bisschen aus wie so eine Fledermausmaske aus Pappe, die man über die Augen drüber hatte wie eine Brille, weil der Meister des schwarzen Auges lässt sich ja nicht reinsehen. So nach dem Motto. Also ein bisschen so wie diese, also nicht so wie bei diesen, also Scotland Yard, die halt dann so schräg rübergegangen ist, sondern wirklich so eine wie so diese Hasenmasken, was es heutzutage gibt, nur halt in Schwarz und.
Das sah so schräg aus, dass es schon wieder Kult ist, ja.
Ja. Absolut, absolut herrlich, ja.
Das Zipfband ist laufend gerissen und das hat wirklich fürchterlich, also dieses Gummibändchen in den Haaren gezogen, sodass also wir, die in der Rolle der Spielleitung gerutscht ist, das war ich, dann sehr schnell diese Maske nicht mehr getragen haben. Wir haben die dann, Spielleiterschirm gab es nämlich auch, oder die Abschachtel, da haben wir die da drum gehangen, die hing, baumelte dann vor der Schachtel oder vor dem Schirm.
Das war noch die gute alte Zeit, wo jede Box einen Spielleiterschirm dabei hatte. Muss man heutzutage schon kritisieren. Aber, und jetzt kommt etwas ganz Spannendes, weil du gesagt hast, du hattest in der Schule ein Projekttage, wo du Rollenspiel kennengelernt hast. Wie ich in der Oberstufe, also in der höheren Schule war, war ich in der Schulbibliothek an einem der ersten Tagen und siehe da, da lag eine rote Midgard-Box. Das dürfte so die zweite Auflage gewesen sein. Das war mein erster Kontakt mit Midgard. Und das war Anfang der 90er, glaube ich, 19, entweder 89, ja, 90, sowas rum, ja.
Die ersten Boxen, also das muss dann schon zum Verlagswechsel, Kleespiele muss das gewesen sein, die hatten jedenfalls Midgard in so einer Schachtel drin.
Nein, mein erster Kontakt mit Midgard war ganz ein anderer. Also ich höre da sehr viel Leidenschaft raus. Mein erster Kontakt waren ein paar lose kopierte Seiten beim Studentenjob im IKEA, zwischen der Küchenplanung am Wochenende. Ein Arbeitskollege hat gemeint, ja, wäre das was für dich? Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, bloß nicht dieses Nerd-Zeug. Aber der Kollege war mir sehr, sehr sympathisch. Und irgendwann haben sich unsere Wege getrennt. Und er meldet sich bei mir und sagt, hey, treffen wir uns doch mal. Ich habe gedacht, super, ja, cool. Haben uns in eine Bar gesetzt. Und plötzlich packt er Würfel aus. Würfel und einen Charakterbogen. Ich dachte, was wird das jetzt hier? Ich habe es über mich ergehen lassen und gedacht, okay, Hauptsache der Kontakt bricht nicht ab. Haben wir uns kurz darauf noch einmal getroffen und da bin ich echt stutzig geworden. Weil ich habe mir gedacht, wir gehen irgendwie was essen oder so. Und plötzlich stehe ich vor einem Hauseingang. Ich denke mal, okay, was wird das jetzt hier? Geh rauf in eine Wohnung, Leute an, vier wildfremde Personen. Haben mich schon erwartet und wir haben begonnen zu spielen. Und ich muss ehrlich sagen, nach diesem einen Abend habe ich eigentlich fast keinen mehr verpasst. Also das hat mich gefangen, aber der Einstieg, der war ein Schock. Der war ein wichtiger Schock. Ja, das war schon, das war mit Midgard M4 war das. Ich erinnere mich noch an die Bilder ganz genau. Ja.
Ich kann mich noch erinnern, also die Version in der Schule war dann nicht die, die ich gespielt habe, weil ein Bekannter von mir hat sich dann die damals aktuellere Version geholt. Und ich glaube, das waren unterschiedliche Farbbücher oder zumindest diese Schnörkelsymbole in unterschiedlichen Farben. Und das waren keine dicken Bände, wie, glaube ich, die vierte Version es gewesen ist, sondern noch dünne Heftchen oder dünnere Heftchen, so wie damals DSA im Prinzip.
Geheftet, das war damals üblich. Hardcover, also eigentlich alle Systeme waren damals nicht Hardcover. Also wenn es nicht geheftet war, war es höchstens mal geleimt. Das waren schon dann die besseren Produkte. Wobei in meiner Wahrnehmung alle die verschiedenen Rollenspielsysteme geheftet, die haben länger gehalten als die geleimten. Da sind dann nämlich immer einzeln die Seiten ausgefallen nach einer gewissen Zeit. Und das ist ja auch ein Buch, mit dem gearbeitet wird. Ich habe Spielleitung. Und naja, die werden dann auch mit Kaffee, Blut, Cola und Tee geweiht, die Buchseiten. Ihr kennt das ja bestimmt.
Ja, also die ersten dicken Publikationen, die ich kannte und auch bespielte, war dann Traveller, ein bisschen Pendragon und Cyberpunk. Und Cyberpunk hatte damals einen unüblicherweise sehr Hochglanz-Einband, wo alle anderen nur ein bisschen so marmoriert waren leicht.
Ich glaube, das Cyberpunk-Buch habe ich sogar noch. Sehr spannendes
Werk. Ja, ich habe jetzt nur die aktuelle Version hinter mir stehen, alle.
Ja, ich habe ja von diesem Cyber-Reihe, ich habe ja Shadowrun längere Zeit gespielt. Kollegen haben mir immer gesagt, Cyberpunk sei eigentlich das bessere, aber Shadowrun das weiterverbreitete System. Ich will da keine Wertung machen, weil ich halt eben nur eins kannte. Aber Shadowrun ist ja das System, wo du unglaublich wenig Würfel verwendest. Nicht? Die beschränken sich da ja extrem. Ja. Das fand ich, war tatsächlich der Schadenswurf war immer sensationell. Bong, und dann hat es.
Ja, also Bekannter sagt immer, das ist das System, wo man kiloweise Würfel mit an den Spieltisch nimmt, ja.
Ja, also Shadowrun habe ich gespielt, Cyberpunk nie, aber ich sammle halt diese Bücher, deswegen habe ich es. Aber Shadowrun, ich weiß gar nicht, wie viele Würfelsets ich mir zugelegt habe für Shadowrun. Das ist unvorstellbar.
Ja, Würfelsets ist sowieso. Ja, also Würfelsets, Rollenspieler ist sowieso ein eigenes Thema. Also eine große IKEA-Kiste voll Würfel, das ist so das Minimum, was man haben muss, oder? Also jedes System, ja, eigenes irgendwie. Würfelset und gib ihm, ja.
Vor allem, man muss auf seine Würfel 8 geben. Muss auf seine Würfel 8 geben. Die Würfelgötter hören immer mit.
Meine neueste Errungenschaft sind Metallwürfel, große Metallwürfel, so richtig große. Und die sind auch schwer, also die kann man nicht den Spielern nachwerfen. Und alternativ habe ich noch ganz kleine, die sind so gefühlt 2 mm groß, in so einer kleinen, heutzutage würde man sagen, Pillendose für den Schlüsselbund. Und da sind diese Würfel drinnen. Damit ich immer allzeit bereit bin, um mit echten Würfeln zu würfeln.
Sehr gut.
Ja. Aber kommen wir zurück zum DDD. Was ist das für ein Verlag? Beziehungsweise ich habe das, meine kleine Vorgeschichte dazu. Ich kannte den Verlag per se nicht. Irgendwann sagte jemand zu mir, ja, der DDD-Verlag und hin und her, bla bla, voll super, toll und hin und her, in höchsten Tönen gelobt. Und ich habe mir gedacht, haben die einen Sprachfehler mit 1000 Tode Trolle? Da habe ich mir gedacht, okay, das gibt's nicht. Und dann ist erst das aufgekommen, dass ich den Verlag des Öfteren auch woanders gehört und gesehen habe. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist spannend. Und dann war eben das, warum wir uns heute da treffen. Aber was oder wie ist so die Gründungssituation? Also was könnt ihr mir darüber berichten für Leute, die den DDD nicht kennen?
Ja, der DDD-Verlag ist aus einer Würzburger Rollenspielgruppe hervorgegangen. Würzburg liegt in den Franken und die Franken haben neben der Eigenart das R auf absonderliche Art und Weise, oh Gott, ich kriege wahrscheinlich bald böse Hater-Kommentare zu rollen, auch noch das T eben wie ein D auszusprechen. Und so sind es nicht 1000 Tote Trolle, sondern so ist der Name 1000 Tode Trolle entstanden. Und die Leute, die damals den Verlag gebildet haben, werden halt auch gerne als Trolle in der Szenenkreise, so sind sie eben dann auch bekannt geworden, bezeichnet. Und das ist halt unterfränkischer Dialekt, ja. Und zugleich natürlich auch eine Verballhornung eines sehr bekannten, per Abkürzung auch bekannten Rollenspielsysteme, könnten in vielen Ländern auch der Marktführer sein. Jedenfalls nicht. Daher die 3 Ds und kein Kaufmannsgrund zwischen 2 Ds dazwischen.
Seit wann gibt es den Verlag?
Der ist auch schon sehr alt, weit über 30 Jahre alt. Also in den 90er Jahren ist der hervorgegangen. Der auch von Anfang an eigentlich ein Rollenspielmagazin, 1000 Tote Trolle, herausgebracht hat. Und das ist halt auch auf verschiedenste Systeme ausgerichtet werden, hatte aber, das war die Vorliebe der Rollenspielrunde, einen Schwerpunkt bezogen auf Midgard. Und der Verlag ist auch ein Spieleverlag, der auch Brettspiele längere Zeit und auch Kartenspiele im Portfolio hatte und hat.
Alle Achtung, dass es den Verlag so lange gibt und eine Besonderheit in der Rollenspielwelt gefunden hat und präsentiert. Ist ja nicht so einfach als Verlag, so lange zu bestehen.
Ja, und vor allem auch ein Rollenspielmagazin halt so lange, ihr wisst ja alle, wie viel es in gedruckter Form noch gibt, halt aufrecht zu erhalten, ja. Das ist schon eine gewisse Leistung. Hier ist dann vor allem der Carsten Grebe, aber auch Albert Wolf zu nennen, die von Anfang an hinter dem Verlag gestanden haben und stehen. Würzburger Rollenspielrunde, die irgendwann mal gesagt haben, wir können da auch ein Magazin machen. Daraus ist dann ein Verlag entstanden und so ist das immer mehr geworden.
Und wie bist du dann dazu gestoßen, Soran?
Ah, wie bin ich dazu gestoßen? Das war eigentlich Zufall. Ich glaube, üblicherweise tun wir uns schwer, aus Österreich mit deutschen Verlagen zu kooperieren. die besagte Gruppe, der hat dann ein paar Mal gewechselt, aber der Kollege, mit dem ich mich so gut verstanden habe, der hat dann geleitet. Die Gruppe hat, glaube ich, 27 Jahre bestanden. Also wirklich, nein, nicht ganz, 25 Jahre bestanden. Und irgendwann hat er gesagt, okay, er braucht eine Pause, eine längere Pause. Und da habe ich gesagt, okay, gut, dann übernehme ich und probiere mich mal als Spielleiter. Hat sich dann ergeben, dass ich eine sehr spannende Kampagne, eine Kaufkampagne leiten durfte. Und es ist dann über die nächsten 6 Jahre so gegangen. Ja, also im Endeffekt durch die Kampagne, ich habe dann die Gruppe durch die Kampagne geführt, das war die Kamerun-Kampagne, haben sich halt so viele Abenteuer und Ideen und Regionen herauskristallisiert und gebildet, dass ich gesagt habe, okay, das könnte doch ein spannendes Quellenbuch werden. Der Verlag, der Midgard Verlag, also Verlag für Fantasy und Science Fiction, hat ein Interesse bekundet und ja, dann habe ich mich probiert als Autor und ein Quellenbuch geschrieben. Und so bin ich halt auch in Kontakt gekommen mit diversen Redakteuren, Verlagsinhabern, sage ich mal, Schaffenden. Und ja, so haben sich die Kontakte gebildet und so bin ich zum DDD-Verlag gekommen. Also kleiner Zufall wieder.
Ja, wie viel ist im Leben? Hauptberuflich bist du Journalist oder ähnlich in so einer Tätigkeit?
Nein, gar nicht. Ich bin ganz entfernt davon. Ich bin Ingenieur und für ein Entwicklungsteam. Also ich habe mit Schriftstellerei eigentlich gar nichts am Hut oder mit Germanistik oder solchen Themen. Deswegen war das erste Buch auch relativ fordernd für mich. Ich musste das Handwerk neu lernen, sage ich mal. Aber es hat Spaß gemacht und ja, seitdem bin ich da drin.
Aber wir sind ja jetzt nicht hier wegen Midgard, denn Midgard hat einen neuen Eigentümer gefunden, also einen neuen Heimathafen. Aber ihr habt ja etwas zustande gebracht, beziehungsweise seid dabei, etwas zu entwickeln, nämlich euer eigenes System. Wer will von euch jetzt primär was Näheres dazu erzählen? Wie es dazu gekommen ist, wie die Idee war und so weiter, ja?
Ja, der DDD-Verlag, hier jetzt ja auch Zoran als Autor unseres ersten Produktes, ein Quickstarter, sowas Rollenspielentwicklung fällt ja nicht aus dem heiteren Himmel. Nicht? Das dauert ja alles eine Zeit, bis du das entwickelt hast. Wir sind auch beim Grundregelwerk schon recht lange dabei und seit etwa zwei ich würde mal sagen, wir sind am Ende des dritten Jahres in der Entwicklung, ist das also auch schon in der Zeit zurückgereist am Werkeln, weil der Verlag halt auch gucken muss, wie er im Rollenspielbereich sich auch mal mit dem eigenen Produkt platzieren kann, weil das ein Verlag gewesen ist, der sehr viel im Kontext des Systems, was du ja schon gerade genannt hattest, publiziert hatte. Und da haben sich eben die Weichenstellungen ein Stück weit verwoben. Das hat sich schon sehr lange abgezeichnet. Und da ist dann halt die Idee gereift, ein eigenständiges Produkt auf die Beine zu stellen. Und daraus ist dann eben Siebentöter geworden, für das der Quickstarter gerade sehr dicht an der Fertigstellung ist. Und das Abenteuer zu diesem Quickstarter hat eben der Zoran geschrieben. So, das war ein Pass, nicht? So ein Ball.
Ja, also ich bin noch nicht so lange in dem Projekt dabei. Dann nehme ich den Ball mal auf. Wann haben wir, ich glaube, seit dem vorletzten Autorentreffen, das war November, wenn ich mich nicht irre, letzten Jahres. Da ist diese Idee entstanden die konkrete Idee des Abenteuers von Quickstarter. Und hat sich dann immer weiterentwickelt. Also es ist kein klassisches Quickstarter-Abenteuer, sondern es ist ein dreigeteiltes. Wir haben drei Episoden sozusagen. Es ist eine Mini-Kampagne, weil wir versuchen, den Weg zu gehen. Es ist ein spannendes Experiment, aber ich glaube, dass es sehr viel Spaß machen kann. Auch wenn die Regeln vorhanden sind im Quickstarter, trotzdem sie nicht als Grundvoraussetzung zu sehen, sondern sie erlebbar zu machen. Was meine ich damit? Also wir beginnen die erste Episode mit Solo-Abenteuern. Das sind so 5 Stück. Wir haben ja 5 Charaktere, die wir hier in den Quickstarter gerne also die wir eingeführt haben in Quickstarter, und ganz ohne Grundvoraussetzungen über die Welt oder die Regeln kann man mal jetzt, auch wenn man jetzt keine Spielgruppe hat, sondern einfach nur mal reinschnuppern möchte, mal ein Solo-Abenteuer spielen. Man sucht sich einen der 5 Charaktere aus und kann einmal loslegen. Und wenn das einem dann ein bisschen so triggert, dann geht es weiter in die zweite Episode. Und die zweite Episode, da kommen alle 5 Charaktere zusammen und so das Gruppenabenteuer beginnt. Und das Spannende daran ist natürlich, dass der Charakter nur ganz, ganz vage gezeichnet ist und in der zweiten Episode dann Formen annimmt. Das heißt, die Spielenden haben dann die Freiheit, ihren eigenen Charakter zu erschaffen, aber das auch spielerisch in der Welt integriert. Das ist so dieses Experiment, das wir hier wagen. Und wenn dann die Charaktere Form angenommen haben und die Regeln ein bisschen routinierter sind, in Fleisch und Blut übergegangen sind, das sind so die Grundregeln, so die ersten Erfolgstests, die ersten Trutztests, solche Sachen. Wir lernen ein bisschen was über freie Würfe und wie man mit den verschiedenen Situationen umgeht. Auch ein bisschen so ein zarter Einstieg ins Rollenspiel. Die Solos sind natürlich von der Struktur her gegeben, das heißt strikt linear. In der zweiten Episode versuchen wir das schon ein bisschen aufzubrechen. Wir geben klare Vorgaben, aber auch zugleich ein bisschen eine Freiheit, in welche Richtung bewegen wir uns zuerst, wie lösen wir gewisse Situationen. Und ist das einmal überwunden, ist der Charakter erschaffen, dann erwachen die Charaktere in ihrem neuen Leben sozusagen und dann sind sie in den entrückten Landen. Und dann bewegen wir uns eigentlich schon im Kontext komplexerer Regeln in einen zwar immer noch ein bisschen geführten, aber schon weitestgehenden Sandbox-Setting. Das heißt, je nachdem, in welche Richtung die Spielenden sich entwickeln wollen oder forschen wollen oder wie sie mit den Weltenfiguren umgehen, kann sich die Geschichte in bestimmte Richtungen entwickeln. Das heißt, es wird auch verschiedene es ist ergebnisoffen, es wird verschiedene Möglichkeiten geben, wie das Abenteuer beendet wird. So, nochmal ganz grob abstrakt über das Grundkonzept des Abenteuers ein paar Worte zu verlieren.
Jetzt hätte ich ja grundsätzlich eine Frage zum System selbst. Der Quickstarter ist so gut wie verfügbar. Ich sage so gut wie, noch nicht verfügbar, aber so gut wie. Und das System selbst ist jetzt eher klassische Fantasy, wenn ich es richtig verstanden habe.
Sage ich mal was dazu? Ja und nein. Es ist ja so, wenn du ein Produkt neu entwickelst, da stehst du ja vor der Entscheidung, Tiefe oder Breite von der Ausrichtung. Gehst du in die Tiefe, in die Nische, ja, und belegst Nischensache, oder versuchst du durch eine breitere Ausgestaltung möglichst verschiedene Rollenspielphilosophien hier jetzt bei uns aus dem Fantasy-Bereich anzusprechen? Wir versuchen eine Fantasy mit so einem düsteren Dark-Fantasy-Anstrich zu machen, aber nicht, dass es so dark ist, dass man noch nicht mal mit einer magischen Lichtquelle viel mehr als 3 Meter Umkreis sehen kann. So dunkel ist es nicht. Wir wandeln auch ein Stück weit in der Mythen- und Sagenwelt, bei der Mythenwelt, aber auch Märchenwelt, die wir heranziehen, gibt es sehr düstere Erzählungen, zum Beispiel der Gebrüder Grimm, ja, die man heranziehen kann, auch um das mit der klassischen Fantasy, wie man sie so erkennt, zu verbinden. Und als Spielender kann aber auch die ein oder andere originelle Wendung kommen, die dich von der klassischen Fantasy wegführt und dir neue oder zeitgemäßere Wege aufzieht, sodass man sich nicht nur in einem Elf-Dwarf-Orc-Setting wiederfindet, sondern eben über die Märchenelemente, aber auch modernere Rollenspieleinflüsse aus Literatur, Film, Serien oder auch der Musik den ein oder anderen Augenöffner bekommt und halt vielfältiger das bespielen kann. Das jetzt nur von der Grundausrichtung her des Settings. Und das System, ja, da können wir ja gleich dann auch nochmal drauf kommen, falls du nicht noch Rückfragen zum Setting hast oder Zora noch was ergänzen bezogen auf das Abenteuer, was er geschrieben hat.
Tatsächlich habe ich noch eine Frage zum Setting, und zwar eine Frage, die garantiert vielen brennt, wie es so schön heißt, und zwar: inwieweit differiert euer Setting vom klassischen Midgar-Setting?
Ja, also das ist schon durchaus recht anders. Das liegt schon am Zuschnitt der Welt. Midgard hatte ja, wie viele Rollenspieler aus der Zeit, eine sehr weit gefasste Welt, die im Grunde genommen immer doch sehr dicht an verschiedensten Versatzkulturen hier der Erde ausgelegt ist. Wenn man sich jetzt deren, ne, Schwarze Auge anguckt, Aventurien, dann ist ja eine der Kontinente, ist das Prinzip ja auch gegeben, oder Aburea oder auch Lorakis. Ja, wir haben auch historische Anliegen, aber wir gehen auch stärker in die Mythen-, Sagen- und Märchenwelt. Daher firmieren wir uns selbst auch unter dem Begriff mythische Fantasy, jetzt nicht Mythic Fantasy aus Unterfranken, ja, wenn man das auch im Dialekt, das kann man für die ja Dialektsprecher herrlich auch betonen, was dann aber eher eine Bierlaune wäre, wenn man das täte, oder geeignet für einen April-Scherz vielleicht auch. Wir wollen aber auch die Mythenwelt etwas stärker einfließen lassen und haben dazu einige Spielkonzepte entwickelt, die es Spielräume auch leichter machen, Systemwechsler zum Beispiel oder auch Neueinsteiger, wie man eigene Vorstellungen in das vorhandene Setting, was wir liefern, und wir liefern nicht gleich am Anfang eine gesamte Spielwelt, sondern ein Segment aus dieser Spielwelt, die wir entrückte Lande genannt haben, dort beginnen kann. Denn wir haben ein Prinzip, das nennen wir legendar. Und da gibt es halt Möglichkeiten, wie Spielfiguren aus einem Legendar in die Spielwelt reinwechseln können. Das kannst du dir so wie in Westentaschen oder Innentaschen-Multiversum vorstellen, oder der Film Inception. Da geht es ja über Träume, dass dort eingedrungen werden kann. Und aus so einem Wirklichkeitsraum eines Legendars kannst du halt auf die Spielwelt gelangen oder auch umgekehrt. Das wäre ein innengewandtes Multiversum. Wir haben aber auch ein klassisches, im Moorcockschen Sinne ausgeprägtes Multiversum, Existenzebenen, verschiedene Welten, dass man dort auch herlangen kann. Da steckt halt auch der Gedanke des Weltenwechsels, Zugang aus anderen Systemen in dieses System da, um halt einfach Spielende die Möglichkeit zu geben, mit gewissen Konzepten, Vorstellungen, die man schon hat, auf seinem Platz in der Spielrunde, wie man das halt bauen will, in den entrückten Landen sein Eckchen zu finden zum Bespielen. Ja.
Ich glaube, das ist genau das spannende Thema. Also, ich weiß nicht, wie tief ihr auch in Fantasy-Computerspielen drin seid. Also, das hat mich zum Beispiel gefangen. Ich hatte sofort das Bild vor Augen vom Witcher-Universum, eines der Erweiterungen, wo Geralt von Rivia das Buch öffnet, ein Märchenbuch, und dort in eine Welt eintaucht. In dieser kleinen abgeschlossenen Welt kann er die schrägsten Abenteuer erleben und dann wieder in seine Welt zurückkehren. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Konzept. Und auch, dass die Kulturen, dieser Kulturansatz eher ein fließender ist. Ich habe probiert, zum Beispiel das Abenteuer, natürlich habe ich eine gewisse Präferenz von Kulturen und auch von Dark Fantasy und solchen Themen, aber die werden nicht direkt übertragen. Die sind nicht direkt wiederfindbar in den Texten, sondern eben leicht verwaschen, leicht nebelig durch den mythologischen Überbau, durch das mythologische Konzept. Und das hat schon, zumindest für mich persönlich, einen sehr großen Charme. Also, dass man hier sagt, ich muss jetzt nicht direkt das Verwaltungssystem ausspielen oder die Bilder in den entrückten Landen im Detail beschreiben. Es kommt der kulturelle Kontext sehr, sehr gut rüber, indem ich einfach den mythologischen Überbau vermittle, also die Atmosphäre verdichte. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schön mit Siebentürte möglich. Das hat mich zum Beispiel sehr gereizt an dem System, das mir vorgestellt wurde.
Wie ist dann die Idee zur Bezeichnung Siebentüter gekommen?
Da kann man natürlich, könntest du jetzt die Geschichte aus der Märchenwelt Sieben auf einen Streich dir durch den Kopf schießen. Da könntest du dann auch vielleicht in der Rolle eines Redakteurs eines bekannten deutschsprachigen Rollenspielsystems so etwas entwickeln, was Siebenstreich heißt. Das wäre dann eine berühmte legendäre Waffe. Es gibt ja manchmal so Entstehungswege oder Möglichkeiten, wie eine Idee entstanden ist. Und wir sind aus einer Systemüberlegung, System jetzt hier im Sinne, was nehmen wir für Regeln, haben wir uns überlegt, welche Spiele wir, Würfel wir für das Spiel heranziehen. Und da haben wir relativ schnell Abstand vom W6 genommen und sind auf den W8 gekommen. 7 ist auf dem W8 ja drauf. Die 7 schlägt die 8. Das ist auch etwas, was sich ein Stück weit auch in der Mythologie dann bei den Göttern wiederfindet. Und bei 7 schlägt die 8 sind wir dann zu 7-Töter gesprungen. Darum haben wir dann auch einen 7-Töter-Mythos entwickelt, eine entsprechende Entität, die vielleicht dazu beigetragen hat, dass auf der Spielwelt vor 300 Jahren die 7 Hauptgötter durch eine 8. Macht verschwunden sind und ziemlich parallel dazu der sogenannte Schattenschleier, der die gesamte Spielwelt in verschiedene Segmente zertrennt, entstanden ist. Eines dieser Segmente sind die entrückten Lande. Und diese Entität, der haben sowohl die Sagenwelt als aber auch einige Gelehrte den Namen Siebentöter verpasst, weil sie dafür verantwortlich gemacht wurde, dass die 7 Hauptgötter verschwunden sind. Ja? Dazu gibt es verschiedene Mythen, Deutungshinweise. Wir lassen zumindest am Anfang offen, ob es auch so war und ist und was dahinter steckt. Auf jeden Fall waren die Hauptgötter auf einmal weg. Also ein über mehrere Länder reichender Pantheon, ja, der in verschiedensten Ländern in unterschiedlichen regionalen Ausprägungen natürlich verehrt wurde, aber mit 7 gleichen Göttern war weg. Auf einmal war Großregionen zerteilt durch diesen seltsamen Schattenschleier und möglicherweise war eine 8. gottähnliche Entität dafür verantwortlich. Damit spielen wir auch ein wenig. Deswegen auch mythische Fantasy als eine der Leitmotive von System, aber auch von dem Setting. Das ist durchaus eng ineinander verwoben. Daher der Name Siebentöter.
Ein kurzer Kommentar, weil ich glaube, jetzt wird das ein bisschen klarer, was ich gemeint habe mit wir versuchen neue Wege zu gehen, auch mit dem Quickstarter-Abenteuer, warum das kein klassisches sein kann. Jetzt, wo das Konzept der Welt ein bisschen klarer dargelegt wurde, es ist so, dass die erste Episode und ich sag mal, die erste Episode vollständig in einem solchen Legendar spielt. Das bedeutet, da haben wir eine eigene Welt dafür geschaffen. In der zweiten Episode, das heißt die Charaktererstellung, dort wird der Weg gezeichnet, wie die Spielenden aus dem Legendar kommen, oder obwohl sich das dem Spielenden noch nicht ganz erschließt. Und erst in der dritten Episode, dann beginnt das tatsächliche Spiel von Siebentöter in den entrückten Landen. Deswegen diese drei Akte oder drei Episoden.
Wenn ich das dann nochmal aufgreifen darf, der Zoran hat ja jetzt aus der Mythologie um den Siebentöter und der Welt wieder eine Verbindung zum Abenteuer dreiteilig des Quickstarters geschlossen. Gibt es eben zwischen dem Mythos Siebentöter, den Namen des Systems, auch noch in der Regelmechanik mindestens mal einen Mechanismus, den wir auch Siebentöter nennen. Das ist einer unserer kritischen Würfe hier. Auf dem achtseitigen Würfel, den W8, wenn da die 7 fällt, passiert was Besonderes, was dann aber auch wieder im Kontext zum Mythos stehen kann, warum dort was Besonderes passiert. Fällt hingegen auf den zweiten Würfel, den unser System hat. Insgesamt gibt es 2 Würfel im System. Der W20, das ist ja so ein All-Time-Rollenspiel-Klassiker, ne? Wird ja in sehr vielen Systemen verwendet. Da hat die 7 auch eine besondere Bedeutung im System, fällt nämlich die 7, bekommt, wir haben Spielkarten auch in unserem System neben Würfel, gibt es eine bestimmte Spielkarte und die Spielkarte gewährt dann der Person, die diese Spielkarte bekommen hat, in bestimmten Situationen Erzählrechte unter dem Player-Empowerment-Gedanken, sodass du dann durch das Ausspielen dieser Spielkarte auf eine gewisse Art und Weise Einfluss auf eine Spielszene nehmen kannst. Das kann jetzt im Bereich der Einsatz von Fähigkeiten sein, das kann aber auch im Kampf sein. So könnte zum Beispiel ein Einfluss sein, dass man sich durch das Ausspielen der Karte das Vorrecht als erster dran sein zu können, quasi erkaufen kann. Ja? Und auch dort wirkt wiederum diese Verbindung aus Mythos, aus Setting und aus System zusammen. Ich habe jetzt zwei Beispiele für die Regeln genannt, wo Siebentöter sozusagen auch in die Regeln gegossen ist.
Wenn wir schon so abgebogen sind in Richtung Regeln, du hast gesagt, 20-seitiger ist klar, muss ja fast so sein. 8-seitige Würfeln ist klar, jetzt durch die Erklärung. Welche Würfeln brauche ich noch?
Oder was? Keine weiteren. Nur die beiden.
Nur die beiden und in welcher Menge? Wir haben ja schon von Shadowrun gesprochen mit Kilo. Wie viele 20-seitige und 8-seitige brauche ich pro Spieler?
Ein 20-seitiger Würfel pro Spieler reicht aus. Es kann auch, wenn die Gruppe am Tisch spielen will, ein 20er Würfel auf dem Tisch liegen, der von allen verwendet wird, wenn man das so will. Und man braucht dann im Prinzip auch nur noch einen weiteren W8, 8-seitigen Würfel. Es gibt einige W8-Würfel, wo man vielleicht zwei braucht. Das ist aber sehr selten von den W8-Würfeln. Man kann ja auch zweimal hintereinander würfeln. Und das ist ja sehr, der 20-seitige Würfel ist unser Würfel, um den Erfolg einer erwünschten Entscheidung ermitteln zu können. Dagegen kannst du dich aber auch, da kannst du gegen antrutzen. Das ist der vorhin von Zoran schon angesprochene Trutztest. Damit wehrt man sich gegen einen vorher durchgeführten Wurf, der eben den Erfolg eines Ereignisses bestimmt. Und es ist ein Schwellenwertsystem und mit einer Überwürfelmechanik. Und wir haben im System nur eine Überwürfelmechanik, sodass auch Leute von anderen Systemen oder auch Menschen, die mit unserem Hobby beginnen, nicht umdenken müssen, wenn es Systeme gibt, die ja Überwürfel- und Unterwürfelmechanismus haben. Ja, das kann schwer fallen, da umdenken zu müssen, haben wir uns entschieden, nur mit Überwürfelmechanismus zu arbeiten. Zielwert, der überwürfelt werden muss, und Würfelwerte mit dem W20 können wiederum durch Situation oder halt auch durch Regeln im positiven wie negativen Sinne modifiziert werden.
Das heißt, der Standardwert über Midgard, wo ich eine 20 habe und den muss ich erreichen oder überbüffeln, ist hier eher dynamisch.
Durch die Modifikatoren, ja. Wir haben bei der Regelentwicklung am Anfang einige Zeit mit uns gerungen, ob wir mit flexiblen Schwellenwerten arbeiten, ja, 14, 16, 18, 20 als Norm, beziehungsweise 22, 24, 26, ob es halt leicht oder schwer ist, haben wir dann aber gemerkt, für viele ist es halt ein Modifikator um 1, um 2 erschwert oder um 2 vergünstigt, zugänglicher. Also zumindest mal waren wir im Regelteam der Meinung und haben uns dann für diesen Weg mit Modifikatoren zu arbeiten und nicht mit veränderten Schwellenwerten. D&D hat ja zum Beispiel veränderte Schwellenwerte und Modifikatoren. Wir haben einen fixen Schwellenwert, aber Modifikatoren, die den Schwellenwert verändern können. Weniger Mechaniken, die sich um einen Zusammenhang drehen, könnten Zugänglichkeit erhöhen, gerade für Leute, die damit anfangen, das zu spielen. Und für Leute, die von anderen Systemen kommen, ist halt vielleicht dann der Schub, das etwas länger zu spielen und nicht nur einen One-Shot zu machen, wenn da die Mechanik, die Grundmechaniken einfach sind, vielleicht auch eher gegeben. Das sind dann auch so Überlegungen, die du triffst, könnte das so und so besser ankommen oder so und so.
Und der Achtseitige ist dann für Auswirkungen in erster Linie gedacht, oder?
Ja, zum Beispiel bei Zaubersprüchen oder auch als Schadenswurf im Falle von Waffen. Ja, dann machst du halt wieder einen unserer Tests, um das Ergebnis zu kommen, und dann wird dir das Würfelergebnis, sagt dir dann halt, wie hoch das ist. Und wenn die 7 fällt, dann tritt ein besonderer Effekt ein. Und wenn die 7 auf den W20 fällt, gibt es halt eine Karte. Ja? Das hatte ich ja vorhin schon mal erläutert. Das mit der Karte ist relativ neu im Übrigen. Da waren wir vor 6 Wochen noch nicht dabei, außer dass wir Spielkarten, was jetzt das Grundregelwerk betrifft, haben wollten. Für den Quickstarter haben wir noch keine Karten am Start, weil das Produkt dann auch einfach zu groß werden würde. Denn du musst in so einem Quickstarter ja neben Abenteuer auch Spielregeln reinpacken. Und wenn du da einfach zu viel Körnung reinpackst, dann wird das ja mehr als nur ein Grundregelwerk leihen.
In der Ausbaustufe von den Spielkarten habt ihr schon eine Zahl in Planung, also 20?
Bei den Spielkarten ist es so, dass eben den genannten Effekt bei der 7 halt auch unsere Auswirkungen von sogenannten kritischen Würfen mit abdeckt, sodass also die Crits, die wir haben im Bereich zum Beispiel bei Fähigkeiten, bei Zaubern oder eben halt auch für die Kampfsituation über Spielkarten abgebildet werden. Da wird also nicht in einer Tabelle für kritische Würfe nachgeguckt oder im Regelwerk geblättert auf der Suche nach dieser Tabelle. Ihr kennt das ja am Spieltisch bei verschiedensten Systemen, die das haben. Das kostet meistens Zeit, da nur sehr wenige die Tabellen so gut kennen, dass sie sie auswendig parat haben. Der Spielleiter sucht vielleicht auch, wenn solche Tabellen auf dem Spielleiterschirm abgedruckt sind, danach. Wenn du hingegen einfach ziehende Karte aus dem entsprechenden Stapel für Crits, das geht im Spielalltag, stellen wir uns zumindest vor, schneller am Tisch. Über VTT-Plattformen kannst du das ja über, wie heißt es, Rollable Tables, ja, auch abbilden, wenn du das ins System zum Beispiel bei Marktführer Roll20 oder auch bei Foundry reinpresst, wenn du freundliche Leute zur Hand bist, hast, die das für dich stemmen. Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Du musst das ja in den Systematiken dann auch implementieren, was wir übrigens vorhaben, das umzusetzen, relativ zeitnah schon zum Release dann. Nicht des Quickstarters, aber in Grundregelwerknähe.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, wollt ihr für die zwei großen, also Roll20 und Foundry VTT, fixe Module oder die Möglichkeit schaffen, dass das eingebunden werden wird?
Das ist die Planung. Das sind, da gibt es auch schon erste Schritte, die dahin beschritten werden. Da sind natürlich dann auch Überlegungen mit drin, wie man es denn gerne hätte. Wunschvorstellung. Und da muss man ins Team gucken, wie können wir es umsetzen. Das kannst du ja bestimmt nachvollziehen, denn das zu implementieren ist immer ein Zeitfaktor. Und im Team, wir haben mehr als 10, aber weniger als 20 Leute am Start, ist dann halt auch immer eine Frage der Machbarkeit. Aber ja, wir hätten das gerne so und wir sind hoffentlich ein bisschen mehr als nur stets bemüht, das auch so umsetzen zu können.
Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Roll20 ist, aber ich weiß, wie es bei Foundry ist. Und Foundry hat im Schnitt jetzt pro Jahr eine Major Release, also eine große Version, wo sie mitunter schon ein bisschen viel umbauen darin, weil sie sehr viele von diesen Fan-Module natürlich dann ins eigene System mit implementieren. Und dementsprechend muss das betreut werden, ja.
Ja, ist schon klar. Wir haben kompetente Leute im Team, die das können und umsetzen können. Die Frage ist, wie viel Zeit sind sie bereit, in ihrer Freizeit dafür abzuknapsen, um genau das, was du angedeutet hast, das ist ja sowas wie Wartung, Betreuung, ja, dass man das auf Stand hält. Das muss dann geguckt werden, wie es gelöst werden kann durch die Leute, die wir haben.
Gehen wir aber weg von der digitalen Welt, also vorerst mal, wieder rein zur Offline-Welt, zu unserem Tischrollenspiel. Wir haben jetzt den Schnellstarter, es wird jetzt dann das Grundregelwerk rauskommen. Wir benötigen einen W20, einen D8, ein paar Spielkarten, alternativ vermutlich diese Tabellen aus dem Grundregelwerk. Aber die Frage, die sich mir aufstellt, ist, wie fühlt sich ein Kampf an, also generelle Konflikte? Gibt es eine Wurfmechanik, die alle Konflikte ähnlich abhandelt? Oder gibt es Unterschiede, je nachdem, was für ein Konflikt ist im Sinne? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben eine sehr einfache Grundmechanik. Das hast du ja vielleicht schon gemerkt, wenn du zwei Würfel hast. Auch mit zwei Würfeln kann man, wenn man denn will, ein System am Ende sehr komplex und kompliziert machen. Ja, wir versuchen es einfach zu halten, darauf bauen sich alle Mechanismen auf, von dem reinen Würfeln her. Unterstützend aber durch das Player Empowerment kann in der Szene sich halt, sei es der Kampf, sei es beim Zaubern, sei es beim Einsatz von Fähigkeiten, eben Erzählrechte für eine Szene durch Ausspielen einer Karte zum Beispiel oder einer anderen Spielressource erkauft werden. Dann schlägt der Spielende vor, wie er diese Situation im Sein sicher Sinne gerne beeinflusst haben wird im Rahmen eines auch einfach skizzierten Regelrahmens. Die Spielleitung schaut, passt's, passt's nicht, und dann wird das umgesetzt. Das ist jetzt vom Erzählerischen her. Wir versuchen, erzählerisch und klassisches Würfeln miteinander zu verheiraten. Ansonsten nutzt du eine einfache Überwürfelmechanik, um überhaupt erstmal zu prüfen, treffe ich, klappt mein Zauber, ja, gelingt meine Fähigkeit, und du kannst dich wiederum mit einem Gegenwürfelmechanismus gegen den ausgesprochenen Zauber, gegen die eingesetzte Fähigkeit, gegen den Angriff zur Wehr setzen. Und dann wird geguckt im Vergleich der Würfe, ob das eine oder das andere gelungen ist, und im Falle von Zaubern bzw. Eben Waffen oder auch natürlichen Klauen, Zahn, was auch immer, kommt es dann zu einem Schaden, der wiederum über den W8 ermittelt wird. Ja.
Also das heißt, ganz einfach gesprochen, im Kampf habe ich eine aktive Parade.
Wenn du in der sehr weit verbreiteten Sprache im Rollenspieldeutsch kommst, ist das so, ja.
Zwecks der 7er-Regel, beziehungsweise den kritischen, wo die Karten gezogen werden und so weiter. Es gibt ja einige Systeme mittlerweile, wo es ja so Kombipunkte gibt wie Chips oder ähnliches, die vorwiegend natürlich der Heldengruppe zur Verfügung stehen, ob jetzt als Gesamtressource oder Einzelressource, sei dahingestellt. Aber es gibt auch Systeme, wo diese Ressource auch von der Spielleitung für herausragende Gegenspieler, also epische Gegner und so weiter, genutzt werden können. Ist das bei 7 Töter, weil ihr ja die Karten einsetzt für kritische und so weiter, auch für eben die gegnerischen Parteien möglich oder nur für gewisse Gegnergruppen? Oder sind die eigentlich nur den Helden, also nur oder vorwiegend den Helden vorbehalten?
Wir haben auch hier ein wie du eben schon genannt, Glückspunkte bzw. Benny-System. Bei uns heißt es für die Abenteuer, die Helden, für die spielerseitig geführten Figuren, die wir Spielfiguren nennen, haben wir sogenannte Güldene, die du bei bestimmten Situationen erhältst, beziehungsweise auch am Anfang hat jede Spielfigur eine bestimmte Anzahl an Gülden frei Haus. Demgegenüber steht für die Spielleitung etwas, was wir Schattenmacht nennen. Das hat dann vielleicht wieder was mit unserem mythologischen Überbau bei der Spielwelt zu tun, sodass der für den Spieler positive Effekt durch Ausspielen eines Güldenen im Spiel, der dann zu verschiedensten Dingen, von der Würfelbeeinflussung hin bis zu wiederum Erzählrechten reichen kann, gibt es eine Gegenwirkung, sozusagen die Antwort der Spielwelt, dann bekommt nämlich der Spielleiter Schattenmacht. Ja, und das kann er auch wieder für bestimmte Effekte, wie du das gerade eben schon eingeschnitten hast, einsetzen. Zum Beispiel könnte eine Spielleitung für das Ausspielen von Schattenmacht, hier muss er allerdings zweimal Schattenmacht ausspielen, auch festlegen, dass er in einer Konfliktsituation für seine Jungs, ja, die ja nicht zwangsläufig alle böse sein müssen, Vorrang hat, wer dran ist, ja. Das ist also auch jetzt mal ein Beispiel, was du ja mir quasi vom Zuspiel des Balles ins Feld gelegt hattest. Hingegen könnte durch Ausspielen eines Güldenen eine Spielfigur sagen, hier, wir machen den Wurf nochmal. Ja? Oder hier in der Szene kenne ich die Person, die wir da nicht gerade befragen wollen. Ist das nicht ein alter Bekannter von mir? Spielt die Ressource aus und dann prüft die Spielleitung wiederum, kann ich diese erzählerische Einflussnahme ermöglicht durch einen güldenen Inanspruch nehmen. Da merkst du vielleicht auch wieder, dass Konzepte, die ich eben schon mal im Bereich der Erzählrechte mit Player Empowerment für Spielkarten genannt hatten, hier auch noch wieder eine Schnittmenge mit einer anderen Spielressource, hier diesen Gummipunkten haben. Ja?
Also das Spielereinsetzen von diesen Gummipunkten, dass die rüberwandern zur Spielleitung, kenne ich von der FFG-Version von Star Wars. Ja, wo ich am Anfang diese Jetons habe, die je nachdem wie gewürfelt wird, dementsprechend eine Anzahl helle oder dunkle Seite haben und dann je nach Verbrauch dann umgedreht werden auf die jeweils andere Seite. Und da, wenn ich mich richtig erinnere, werden für besondere Waffen oder Aktionen dann noch zusätzlich solche Punkte auch verbraucht, damit man besonders viel Schaden oder ähnliches macht. Kann man das hier auch machen?
Bei uns wandern die Punkte nicht, die die Spieler eingesetzt haben, zur Spielleitung rüber, wie du das beim System, was du gerade benannt hattest, der Fall ist. Bei uns entstehen Gülden bei kritischen Würfen. Ja, bei Krits bekommt der Spieler, der den Wurf hat, einen Güldenen. Fällt hingegen eine 7 auf den W20, bekommt der Spielleiter Schattenmacht, 7 Töter, die Spielfigur aber auch einen Güldenen. Beide Parteien können für bestimmte Maßnahmen diese Punkte einsetzen. Eingesetzte Güldene der Spieler wandern hingegen nicht zur Spielleitung rüber. Eingesetzte Punkte sowohl der Spieler als auch Güldene hier, als auch eingesetzte Schattenmachtspunkte der Spielleitung wandern in einen Pool und der wird am Ende einer Spielrunde in Erfahrungspunkte verteilt auf alle, allerdings nicht auf die Spielleitung, die kriegt keine Erfahrungspunkte umgesetzt. Also diese Mechanismen, du wirst für das Ausspielen von Ressourcen am Ende eines Spielabends durch Erfahrungspunkte belohnt. Ansonsten kriegst du bei uns im System pauschal gemessen an der Spielzeit auch noch Erfahrungspunkte.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also im Sinne von, keine Ahnung, pro Spielsession, keine Ahnung, drei Stunden, zum Beispiel 5 Erfahrungspunkte oder so.
Genau, und je erfahrener von den Möglichkeiten her eine Spielfigur ist, umso mehr erhöht sich der Verrechnungsfaktor für die Punkte, Erfahrungspunkte, die es pro Spielzeitstunde gibt.
Das heißt, je erfahrener, dass ich bin, desto progressiv höhere Erfahrungspunkte hole ich eigentlich dann raus.
Genau.
Apropos Erfahrungspunkte, das heißt, ist es ein Stufensystem?
Ja, wir haben Stufen. Ja. Wir haben lange überlegt, ob wir rein die Figuren zwar mächtiger werden, je mehr Zauberfähigkeiten, Waffen und so weiter sie verfügen, haben uns dann aber wieder aus Gründen der Vergleichbarkeit zum Beispiel auf Cons, wenn man sich zusammensitzt und gemeinsam spielt und sich eben nur in der Spielsituation auf dem Con herkennt, Vergleichbarkeitsgründen, haben wir ein Stufensystem und über diese Stufe kann man auch sehr gut einschätzen, sowohl spielleitungsseitig als auch spielerseitig und spielerinnenseitig ebenso natürlich, passt das zueinander, kann man das Abenteuer mit einer Figur in der Stufe oder der Stufe dann bespielen. Das ist also auch so eine Art Maß dafür, sind unsere Figuren für ein Abenteuer geeignet, beziehungsweise ist die Stufe meiner Figur geeignet zum Zusammenspiel mit den anderen Figuren in ihren Stufen. Ja, also so ein Vergleichsmechanismus, wenn Leute zum Rollenspiel zusammenkommen, ohne dass sie sich schon länger kennen, oder zur Einschätzung eines Abenteuers oder für die Spielleitung sind die Figuren, mit denen ich gerade hier konfrontiert werde, von den Leuten, die sich ja auf der Messe auf dem Con mit mir für eine Runde zusammenfinden, wenn sie eigene Figuren mitbringen, passend zu dem, was ich vorhabe.
Ich würde es nochmal in Richtung Setting abbiegen. Würde gern wissen, und nachdem ihr angemerkt habt, es ist mitunter sehr märchenhaft, das gestaltet diese Welt, beziehungsweise kann ich sehr viel machen und bin ja sehr frei in dem, was ich mache als Spielleiter oder Spielleiterin. Was sind so die typischen Charakterklassen oder Berufe oder was spielt man oder was kann man spielen?
Ich dachte jetzt, du wolltest in Richtung des Märchenhaften abbiegen. Jetzt bist du ja wieder beim System. Ne?
Nein, eigentlich ich beziehe das immer eher auf Setting. Also das Regelsystem gibt vor oder beschreibt, was ich machen kann. Aber im Endeffekt, das, was die Spieler ja aus dem Setting rausziehen, ist ja im Prinzip die Figur, die sie verkörpern und wie sie sich darin bewegen. Und dementsprechend, welche Möglichkeiten habt ihr im Regelwerk dann vorzugeben, beziehungsweise welche Möglichkeiten ergeben sich für die Spieler?
Also wir haben solche klischeehaften Zuteilungsmomente. Du hast es gerade jetzt, Charakterklassen ist der Oberbegriff. Wir nennen es Rollentypen. Mit den Rollentypen kannst du bestimmte Rollen spielen. Aber das ist halt einfach nur ein Begriff, den wir für etwas gefunden haben, was du mit Charakterklasse, Abenteurertyp oder andere Systeme haben da auch wieder andere Namen gefunden. Diese Sachen definieren am Anfang in etwa das, was du kannst. Im Spielverlauf kannst du aber alles, was an Körnung, sei es Zaubersprüche, sei es Waffen, sei es Fähigkeiten im System ist, erlernen. Jeder kann alles lernen. Es fällt, je nach Rollentyp, den du hattest, dir nur unterschiedlich schwer hinsichtlich des Ressourceneinsatzes, Erfahrungspunkte, die du zum Erlernen des angestrebten Neuen einsetzen musst. Bei uns brauchst du nur Erfahrungspunkte, um etwas Neues zu lernen. Wir sind also ein geld- oder goldloses Lernsystem. Ich hoffe, damit habe ich zumindest ein Stück weit das beantwortet, was du ja mit Abenteurertypen auch angefragt hast. Ich hatte aber schon gehofft, dass wir den Zoran wieder ins Spiel einwechseln können, weil du ja hinsichtlich zu Märchen abbiegen wolltest. Denn ich weiß, dass Märchenmythologie auch ein Steckenpferd vom Zoran geworden ist. Und vielleicht spiele ich da mal wieder einen Pass. Vielleicht kann sich da ja auch ein Doppelpass oder so entwickeln. Mal schauen.
Bitte gern. Das war auch eigentlich beabsichtigt. Bitte.
Na gut, ich werde probieren, ein bisschen von dem Gesagten, also da ein bisschen anzugreifen und anzusetzen. Es ist ein ganz wichtiger Punkt für mich hier ist persönlich, dass man natürlich alles lernen kann, es einem nur erschwert wird, natürlich durch bestimmte Präferenzen. Und hier kommen halt auch wieder für mich die Mythen und die Legenden ins Spiel. Es ist so, als Spielleitung, das mache ich auch ganz gerne, habe ich da natürlich dann die Chance, über Legendare oder über Abenteuer natürlich auch Mentoren zur Verfügung zu stellen oder spezielle Belohnungen, die mir dann natürlich das Lernen wieder erleichtern. Führt natürlich dazu, dass die Welt dicht sein muss. Das habe ich ganz gerne. Also es ist auch so, dass schon einige Texte existieren. Da wird es auch in Quickstarter. Ich sag mal, die Enklave, dieses Legendar, in dem alles spielt, ich glaube, den Namen darf ich nennen, das nennt sich dann Glimmerheim. Es hat ja einen mythologischen Überbau. Und dieser mythologische Überbau ist jetzt nicht nur für den Quickstarter gedacht, sondern das verzahnt schon sehr, sehr eng mit der gesamten Region, in der das Ganze spielt und dann auch mit einem dieser Länder. Und das ist halt etwas, was, glaube ich, im Siebentöter sehr gut funktionieren wird, dass wir zwar sehr lokal eigene Geschichten erleben, aber wenn jemand möchte, das Angebot auch gestellt wird, diese Geschichten zu weiten oder auch zu größer zu erfahren, in den Kontext zu bringen. Und diesbezüglich sind wir auch schon im Schreiben bzw. im Gespräch, wie wir dann in Zukunft damit umgehen. Das heißt, es sind schon einige Fabeln, Märchen und Legenden entstanden und auch schon niedergeschrieben worden und ausformuliert worden, die bestimmte Regionen bespielen und die so zusammen eigentlich den Charakter des Landes erfahrbar machen, ohne dass wir jetzt einfach nur trockene Quellenbeschreibungen lesen müssen. Und ja, das ist halt der besondere Touch von Siebentöter. Wir können hier tatsächlich einen Text hernehmen, der ist... Haben wir eine Fabel, die ist lose, wenn man gewisse Informationen dann zusammensammelt. Also meine große Vision wäre, mein Traum wäre, so eine Art Chronik publizieren zu dürfen, wo es lose Geschichten gibt, vielleicht über das gleiche Thema, vielleicht über unterschiedliche Themen, verschiedene Perspektiven des gleichen Bereiches, wo man sagt, okay, man macht es erfahrbar, je nachdem, in welchem Land, in welcher Region man ist. Und im Laufe eines Abenteuers, auch wenn es nicht direkt mit einem Abenteuer zu tun hat, erschließt sich einem die Mythologie dahinter, erschließt sich der Charakter des Landes dahinter und man bekommt vielleicht so ein bisschen einen Sneak Peek in, was ist tatsächlich vor 300 Jahren passiert oder darüber hinaus. Und das ist in diesem Setting wunderbar möglich. Und das passt sehr, sehr schön damit zusammen, dass wir eben alles lernen können und auch die Charaktere oder die Rollen, die entwickelt wurden. Natürlich, man kann jetzt nicht alles neu erfinden, aber es gibt doch einen gewissen Touch, wo wir sagen, okay, das geht jetzt ein bisschen weg vom klassischen Klischee. Und ja, damit hoffen wir im Spielen, dass die Spielenden mit der Spielleitung ihre eigenen Märchen und Geschichten weben können und zeitgleich das Land und die Welt weiterentwickeln. So, das ist zumindest für mich etwas, was ich aus dem Ganzen, aus der Arbeit mit dem DDD-Verlag und dem Siebentöter gezogen habe und das mich sehr motiviert. Und ich hoffe, dass das gut Anklang findet und die Leute die Welt mitentwickeln damit.
Jetzt ist das Thema, wie wir schon angesprochen hatten heute, der Schnellstarter ist so gut wie fertig. Wann wird dieser voraussichtlich erscheinen?
Also ich denke, das wird im Sommer der Fall sein.
Also noch vor der
Spiel. In diesem Jahr.
Ja, man lernt dazu, man muss immer Jahreszahlen angeben.
Ja. Und wir hoffen, dass wir das Grundregelwerk zum Jahresende im letzten Quartal diesen Jahres. Super wäre natürlich vor der Spiel, aber das wäre auch ein super harter, scharfer Ritt, wenn wir das vor der Spiel schon fertig ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber das wird dann eher Mitte, Ende des vierten Quartals in diesem Jahr. Ja, da kollidiert Wunschdenken dann mit der harten Entwicklungsrealität, ja, die auch immer Koordination verschiedenster Personen, die in ihrer Freizeit halt da was machen und da verschiebt sich immer mal was. Du verstehst das und kennst das bestimmt. Rollenspielpublikationen, die wirklich zum Zeitpunkt, den wir mal irgendwann mal am Anfang genannt haben, gibt es, aber das ist selten.
Ja, ich sage nur trotzdem, wir sind in einer märchenbehafteten Welt, man darf träumen. Auch wenn es dann, auch wenn wir vielleicht manchmal aufklatschen an die Realität, aber man darf sich auch hehre Ziele setzen.
Das ist sehr gut gesprochen. Was ich sagen wollte ist, meistens, soweit meine Wahrnehmung ist, ist ja, wenn alles andere steht, dann letztendlich die Druckerei, die versagt. Oder die Spedition.
Ja. Wohl wahr.
Ja. Wie viele Seiten wird der Schnellstarter vermutlich haben, beziehungsweise natürlich dann auch das finale Regelwerk?
Man muss zu dem Quickstarter ja sagen, dass ein Teil des Produktes ja Solo-Abenteuer sind. Die Solo-Abenteuer werden per Download verfügbar sein, ja, für diejenigen, die das interessiert. Der Quickstarter selbst als ein PDF wird ebenso per Download verfügbar sein. Und da peilen wir an 80 Seiten. Denn der Quickstarter setzt sich ja aus der zweiten und dritten Episode des vom Zoran schon, finde ich, richtig gut umrissenen Abenteuers zusammen. Die erste Episode sind die Solos. Weiterhin ist in dem Quickstarter noch drin natürlich die Regeln, die du genau zum Spielen dieses Abenteuers brauchst. Wir bereiten da ein Regelsegment aus, was eher auf die Spielenden an sich und der Spielleiter gehört ja auch dazu fokussiert. Ein Regelsegment, was speziell die Spielleitung anspricht. Und dann sammeln wir in einem dritten Regelsegment noch die im Spiel vorkommenden Waffen, Fähigkeiten, Zaubersprüche. Und im Abenteuertext wiederum selbst sind dann die Spielregeln drin, die du genau in der Situation brauchst, sodass du die Regeln Meistens präsentiert das ja die Spielleitung dann im Spiel. Der findet die Spielregel halt genau dort, wo zum Beispiel die erste soziale Konfliktsituation, die man durch eben Entscheidungsfinden per Würfel zu lösen hat, die erste Kampfsituation, Zaubersituation und so weiter stattfindet. Da finden sich dann gleich die richtigen Regelversatzstücke zu im Abenteuertext schon drin, ergänzt durch die Regelsegmenttexte, wo die Sachen dann nochmal geballt und in ausführlicher Form aufbereitet stehen.
Ich wollte nur ergänzen zu dir deinen Ausführungen, damit es vielleicht nicht abschreckend wirkt für Neuansteiger und Spielende. Man muss nicht alle drei Episoden durchspielen. Man kann auch die einzelnen Episoden separat ausspielen. Man kann zum Beispiel jetzt die Solo-Abenteuer lesen, wenn man möchte. Muss man aber auch nicht. Man kann auch gleich in die zweite Episode einsteigen oder man kann gleich mit dem Erwachen einsteigen. Also generell ist das möglich, wenn jetzt nicht eine Gruppe gleich mit einer kleinen Mini-Kampagne losstarten möchte. Ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen.
Das ist sehr richtig. Wir erhoffen uns natürlich, dass insbesondere die Leute, die mit den Solos gestartet haben, dann auch Lust haben, weiterzuspielen. Ja? Und wenn jemand jetzt das Quickstarter-Abenteuer beispielsweise für einen One-Shot verwenden will, dann kann er eines Segment, zum Beispiel das mittlere oder das dritte Segment, als herausnehmen und das spielen. Das ist so angelegt, dass er dazu die Möglichkeit hat. Für diesen Fall ist es dann natürlich so, dass er für das dritte Segment vorgefertigte Figuren verwenden kann, wenn er das möchte, und damit kann dann gespielt werden. Das bedeutet Figurerstellungsprozess, da haben wir quasi ein Teile des Lernregelprozesses, des Figurerstellprozesses ins Abenteuer rein verlagert. Wenn man das aber nicht machen will, kann man mit vorgefertigten Figuren spielen. Das erspart uns die kompletten Lernregeln, die ja vor allem im Grundregelwerk dann präsentiert werden, auch in den Quickstarter reinzumachen, und so reduzierst du halt die Textmenge. Ne? Und da sind wir dann auf den Weg gekommen, dass wir das über das Abenteuer und ergänzend durch Zusatzregelelemente, die im Quickstarter dann geballt stehen, machen, ohne die gesamten Figurerstellregeln bereits im Quickstarter bringen zu müssen.
Und das Gesamtregelwerk, wie viele Seiten wird es dann Daumen mal Pi haben?
Das wird sicherlich mit der Bebilderung und so weiter 300 plus Seiten umfassen. Wir werden im Gesamtregelwerk auch eine Beschreibung des Segmentes der entrückten Lande drin haben, wobei wir nicht alle Länder, aber einige wesentliche Länder, politische, machtpolitische, Fantasy-Gefahrenmomente, Zusammenhänge darstellen werden. Es wird weiterhin auch ein Mini-Bestiarium in diesem Grundregelwerk enthalten sein, auch eine Sammlung von magischen Artefakten. Das Legendarkonzept, wie ein Spielleiter das selbst im Spiel für sich und seine Runde umsetzen kann, wird natürlich auch vorgestellt. Das Legendarkonzept reicht nämlich vom Großen, wie wir es ja schon umschrieben haben, regelrechte Welten in einem Mini-Multiversum, in einem Legendar oder hin zu besonderen magischen Artefakten, die aber auch schon dem Legendargedanken folgen, wo aber eben nur aus einer Kreatur oder auch der Kraft, die einer, der das Artefakt hergestellt hat, darin einfließen lassen, eben die Mächtigkeit dieses Artefaktes entstanden ist. Das folgt einer gewissen Systematik. Es sind aber jetzt nicht alles, was magisch Artefakte, Objekte, Gegenstände sind Legendare. Das ist schon eher die Ausnahme, ist aber eine Besonderheit, so ein Alleinstellungsmerkmal, USP unserer Spielwelt, sodass wir das natürlich in den Vordergrund kehren, weil man da plakativ sehr schnell was über die Besonderheit des Settings, aber auch des Systems, du merkst ja, da verzahnt sich Setting und Regel und auch Abenteuergeschehen eben präsentieren können. Da sind wir ganz froh, dass wir über die Legendare da ein Vehikel gefunden haben. Und das ist dank meiner Tochter gestehen, die mich auf eine Zeichentrickserie The Wings aufmerksam gemacht hat. Wobei aufmerksam war eher, dass ich das im Hintergrund halt auch des Öfteren mitgucken konnte. Und da gibt es solche Legendare mit Welten drin. Du hast das ja literarisch auch. Cornelia Funke, Tintenherz oder sowas. Ne? Oder der Film Inception. Also das ist immer eine Idee, die auch viele andere Schaffende im kreativen Bereich schon in ähnlicher Form hatten. Und die Illusion, dass man mal was wirklich Neues schafft, das ist in irgendwelchen Schreibprozessen wohl dann eher so, dass man doch nur Dinge, die irgendein anderer in ähnlicher Form auch schon mal hatte, dann auch hat. Leider ist man viel mehr Arrangeur von Dingen, die bekannt sind, und viel weniger Entwickler von etwas wirklich Neuem. Aber die Würzmischung, wie man die Zutaten, die bekannt sind, zusammenmixt, da hoffen wir, dass mit Siebentöter ein schöner, wohlschmeckender, vielen mundender Mix herauskommt.
Jetzt muss ich dennoch an das Anfang des nächsten Jahres kurz einen Ausblick erfragen. Du hast ja schon angemerkt, das Regelwerk sollte, wenn möglich, Ende des Jahres erscheinen. Und du hast auch gesagt, ein Mini-Bestiarium wird dabei sein. Es ist meine Vermutung, es wird ein großes Bestiarium geben und vielleicht das eine oder andere Abenteuer-Heft-Buch-Kampagne. Liege ich da richtig oder komplett falsch?
Du liegst weitgehend richtig. Es finden auch jetzt schon in Schreibprozessen, werden zum Beispiel für Supportrunden, Abenteuer sind teils schon da, die geeignet sind, in so einem klassischen Zeitslot von etwa 4 Stunden zum Beispiel auf einer Convention bespielt zu werden. Wenn du dich hingegen in einem Messeumfeld bewegst, hast du ja häufiger Abenteuer, die eher im Zeitslot von 2 Stunden zu bespielen sind. Ja, spezielle Support-Abenteuer werden gerade jetzt aktuell auch schon erstellt, beziehungsweise, das ist jetzt eher in die Con-Richtung, also Kurzabenteuer auf 4 Stunden ausgelegt, sind bereits schon da. Es ist eine Abenteuer-Anthologie aktuell auch angedacht. Da sind die Abenteuer größtenteils auch schon für fertig. Des Weiteren haben wir eine Kampagne, die schon fertig geschrieben ist, aber natürlich an die in Entwicklung parallel empfindliche Länder. Zuran zum Beispiel ist ein Autor einer großen Landstriches der Spielwelt, natürlich dann auch angepasst werden muss, weil derjenige, der die Länderbeschreibung erstellt, auch noch neuen Input in die Beschreibung reinpasst, die dann als Output derjenige, der da ein Abenteuer drin spielt, vielleicht aufgreifen möchte. Das sind also vielschichtig verzahnte Prozesse, die da abzuklären sind. Und das war jetzt die Abenteuerseite, die ich hoffe, damit schon aus deiner Frage her beantwortet zu haben. Wenn man jetzt umschwenkt auf die Regelmechaniken, natürlich planen wir als DDD-Verlag auch weitere Regelwerke zu machen. Denn wie du ja weißt, gesetzt im Fall, ein System kommt einigermaßen bei der Kundschaft an. Regelwerke verkaufen sich einfach sehr gut. Ja? Und das streben wir natürlich auch an, durch weitere Ergänzungsregeln. Bestiarium wäre ein Beispiel, dort noch etwas zu präsentieren. Ja. Selbstverständlich, ja. Ist Teil des Konzepts.
Das heißt, die nächsten 1,5 Jahre sind schon gezeichnet, was eure Freizeit betrifft.
Der Plan reicht noch etwas weiter, ja. Aber Und die Produkte sind auch schon in Entwicklungsprozessen. Also es ist nicht sequenziell, sondern es sind parallele Entwicklungsprozesse.
Ich wollte nur ergänzen, viele, viele der Texte sind schon weit fortgeschritten. Also, es ist nicht so, dass wir, um es anders auszudrücken, viele Texte sind vorhanden, viele Ideen sind vorhanden. Jetzt kommt es zum Feinschliff, was die Länder, die Kulturen und die Geschichten, glaube ich, eine Spur wird besser macht. Das heißt, es ist sehr, sehr viel in den Startlöchern. Und ich glaube, wir werden sehr schnell Fortschritte machen können, falls das System gut ankommt.
Sehr fein, sehr fein. Das Regelbuch kommt regulär in den Handel oder wird es ein Crowdfunding oder eine Vorfinanzierung, also eine Vorbestellaktion geben oder so? Ist da was geplant?
Wir haben natürlich über diverse Konzepte, wie man das machen kann, intensiv im Team gesprochen. Es ist so, Crowdfunding ist ja eine Form von Finanzierung. Was es von der Finanzierung nicht hergeben wird, ist eine über ein Kreditinstitut stattfindende Finanzierung. Das können wir quasi ausschließen, dass wir diese Finanzierung wählen. Crowdfunding ist eine sehr wahrscheinliche Art der Finanzierung. Es ist dann noch zu überlegen, das ist etwas, was der Carsten halt als Verlagsleitung, einer von den Drollen, dass man im Anschluss an das Crowdfunding eine größere Menge drucken lässt, sodass danach das Produkt auch noch verfügbar sein kann nach einer bestimmten Zeit. Beim Crowdfunding hängt es ja halt auch davon ab, wie viele Stretch Goals erzielt werden. Sodass jetzt, nehmen wir mal an, zu einem Grundregelwerk diverse Zusatzprodukte drumherum noch gebaut sind, wenn es denn ein Crowdfunding gäbe, dann würde dann später einmal aber nur das Grundregelwerk sowohl in gedruckter als auch in PDF-Form verfügbar sein. Das sind aber noch nicht in sich geschlossene Prozesse, die schon einen Endabschluss haben. Das ist nur ein recht wahrscheinlicher Prozess, den ich skizziert habe. Vielleicht ist es Ende des Jahres auch ganz anders und es wird auf eine ganz andere Form publiziert, aber das ist eher unwahrscheinlich gegenüber der genannten von mir Form mit Variation.
Du hast mir gerade eine Frage indirekt beantwortet im Sinne von, wird es auch die PDFs vom Regelwerk geben?
Ja, es wird immer sowohl PDF als auch gedruckt geben. Und da muss man natürlich gucken, wie es rechtlich ist. Buchpreisbindung und sowas musst du ja dir überlegen, wie du das machst.
Eine Frage habe ich noch, bevor wir dann ins Finale gehen. Der Schnellstarter selbst wird kostenlos verfügbar sein in digitaler Form und kostenpflichtig in gedruckter oder auch kostenlos in gedruckter Form?
Also, bevor du das oder gesagt hast, hast du es richtig getroffen. Der Quickstarter im Download als PDF wird, wenn jetzt nicht irgendetwas ganz Besonderes passiert, kostenfrei sein. Ja? Und dann gibt es ihn zu erwerben auf Messen, auf Cons. Da wird es eine Art Schutzpreis geben, der in übliche Höhe bei Marktbewerbern auch sehr üblich ist. Das sagt mir Carsten immer, der auf ganz vielen Messen und Cons ist. Es ist also ein geringer Schutzpreis, der wahrscheinlich 10 Euro nicht überschreiben würde, vielleicht auch 7 oder 8 Euro. Aber da bin ich eigentlich aus der Sicht des Chefredakteurs fast die falsche Person. Und nachher klopft man der mir da noch auf die Finger mit einem diebischen Grinsen. Aber so etwa in dem Bereich wird es dann auf Messen und so weiter, was den Quickstarter betrifft. Das Erwerben sein PDF ist kostenfrei. Wer es also elektronisch haben will, der kriegt das für Ume.
Dann habe ich noch eine abschließende Frage, und zwar, du hattest Messen und Conventions und so weiter erwähnt. Jetzt weiß ich, dass in Deutschland gefühlt an jedem Wochenende, mindestens in jedem Dorf, irgendwo eine Convention oder eine Messe ist. In Österreich ist das nicht ganz so, aber ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass das Spielefest in Wien sein wird, wieder Anfang Juli, und nachdem da ein Wiener in der Gruppe ist, ist meine Frage, ist da was geplant?
Ich glaube, bis jetzt war es noch nicht geplant. Aber die Idee, glaube ich, resoniert gerade. Zumindest bei mir. Bei dir, Dirk, weiß ich nicht.
Du hast gerade ein bisschen Flirty Fishing sozusagen bezogen. Also ich weiß, dass von den Drollen der Carsten und der Albert wirklich gerne auf Messen und ähnliches fahren. Das ist ein bisschen auch Hobby. Hoffentlich werde ich nicht nachher böse angucken. Wir sind ja zwar immer da, aber gerne machen wir das. Auf jeden Fall ist eine gewisse Begeisterung da, das zu tun. Möglich wäre es, ich kann es nicht belastbar beantworten. Ja. Es trifft wahrscheinlich genau so, wie es der Zoran gerade schon formuliert hat. So trifft es wahrscheinlich zu.
Also ich kann dazu nur eines sagen, also wenn du willst, ich kann, wenn du die Connection nicht hast, zumindest zu 2 oder 3 Vereinen, die dort sein werden, mitunter auch derjenige Verein, der den Rollenspiel diese Rollenspielsektion leiten wird oder veranstalten wird, den Kontakt herstellen.
Sehr gerne. Du weißt ja hier aus der Vorbereitung hier fürs Podcast, dass wir im Team mit dem Marvin jemanden haben, der so diese Projektsachen und so mitsteuert. Der Marvin wäre da von uns im Team der beste Ansprechpartner. Wenn er das dann hört im Interview, wird er sicherlich breit grinsen, während er das hört. Aber er wäre das. Also das können wir bestimmt gerne umsetzen. Und das gilt natürlich mal, wenn wir jetzt mal den Dachbereich abdenken, natürlich auch für entsprechende Veranstaltungen in der Schweiz, in Liechtenstein oder in Luxemburg. Und wenn Leute aus der Grenzregion der Niederlande oder entsprechenden anderen deutschsprachigen Bereichen an uns herantreten wollen, können sie das gerne tun. Wir können natürlich nicht garantieren, dass wir überall hinkommen können, aber hier kann ich sagen, da sind wir stets bemüht.
In welcher Art sollen die Leute auf euch zukommen? Per E-Mail, per Discord? Oder was ist so die gewünschte Kontaktform?
Das ist ein schöner Punkt, den du ansprichst. Das hatte mir nämlich der Marvin vor 2-3 Stunden schriftlich noch gesteckt. Marvin ist bei uns im Team derjenige, der Projektmanagement das koordiniert. Und wir haben natürlich eine Kontaktmöglichkeit über die Siebentöter-Homepage und über den Siebentöter-Kanal bei Instagram. Das sind also auch Möglichkeiten, wie man mit uns in Kontakt treten kann. Auf der Homepage ist auch speziell für Content Creator, heißt ja mittlerweile, bereits Material hinterlegt. Und da sind auch die Zugangsmöglichkeiten, wenn man das per E-Mail machen kann, wenn man das über Instagram zum Beispiel machen kann, ist das auch möglich und das steht dort auch beschrieben. Und wer im Impressum wühlt, findet sogar die Postadresse von Carsten und kann sich an den DDD-Verlag wenden, wenn man das auf eine ganz ungewöhnliche Form mittlerweile machen möchte. Faxnummer haben wir aber nicht angegeben.
Das hätte mich jetzt gewundert, dass du eine Fax hätte.
Der blöde Kommentar fiel mir gerade halt nur noch dazu.
Ja. Ich kenne noch Firmen, die Faxe haben, ja.
Ich weiß.
Nicht nur Faxen machen, ja. Na, spannend. Ja, finde ich absolut super, finde ich ein wahnsinnig tolles Gespräch, was wir hatten heute. Ich bin schwer begeistert von der Art und Weise, wie ihr das System bedacht und erdacht habt. Bin gespannt, wie es sich dann anfühlt, das Solo-Abenteuer zu spielen, beziehungsweise das in einer Gruppe zu spielen oder auch zu leiten, je nachdem. Und bin schon gespannt, wenn der Schnellstarter rauskommt, das System mal auszuprobieren und dann wird sich Näheres dann daraus ergeben.
Sehr schön. Dankeschön.
Ja, freut uns sehr.
Auf alle Fälle, ich möchte mich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir eine äußerst erfolgreiche gute Stunde hinter uns gebracht haben, über Siebentöter zu reden und ein bisschen in der Vergangenheit sinniert haben. Und wünsche ihr noch sehr viel Erfolg mit Siebentöter und mal schauen, vielleicht hören wir uns ja in einem Jahr oder zwei wieder, wenn es Erweiterungen zu besprechen gibt.
Ja, gerne, immer wieder. Danke, Michael.
Super, vielen lieben Dank.
Ich danke euch.
Sehr gerne.